Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.
Heute geht es bei uns um einen Ausnahmezustand der Bündner Hauptstadt. Um ein Quartier, auch in Chur, das vorerst gleich noch bestehen bleibt. Dann schauen wir, wie die Hotellerie in Zukunft schaut, wie es bei der Ems-Chemie um Zahlen steht und welches Solarprojekt als nächstes in Graubünden realisiert wird. Mein Name ist Livio Biondini. Schönen Abend miteinander. Gestern Nachmittag hat es mitten in Chur eine grosse Aufruhr gegeben. Der Grund dafür eine Bombendrohung im KV-Schulhaus an der Grabenstrasse. Die Folge davon war ein grossräumig abgesperrtes Gebiet und ein Grosseinsatz für die Polizei gewesen. Die Live Junge hat mit der Kantonspolizei über die ersten Erkenntnisse vom Vorfall geredet.
Kurz nach der halben Vierung am Mittwoch hat die Kantonspolizei Graubünden ein Mail erreicht, mit dem nicht zu spassen war. Der Inhalt: eine Bombendrohung gegen das KV-Schulhaus in Chur. So schnell wie möglich hat die Kantonspolizei reagiert und einen Grosseinsatz gestartet, wie Anita Senti, Mediensprecherin der Kantonspolizei Graubünden, sagt.
Zuerst geht es mal darum, um Personen in Sicherheit zu bringen. Also man hat das Gebiet abgesperrt, grossräumig, damit niemand dorthin geht von aussen. Und auch, dass die Leute, die sich in den Gebäuden befunden haben, betroffen ist auch das Nikolai-Schulhaus nebenan, dass die rauskommen. Und die Evakuation von diesen über 350 Personen ist ganz ruhig abgelaufen, ohne Panik. Und dann hat man können anfangen, mit 4 Hundeteams, Hundeführer mit Sprengstoffspürhunden, die Gebäude durchsuchen.
Nach einer gründlichen Suche hat sich ergeben, in den Gebäuden befinden sich keine verdächtigen Gegenstände. Darum hat die Kantonspolizei am Abend um 8:45 eine Entwarnung geben. Am Tag darauf konnte der Unterricht dann ohne weitere Sicherheitsmassnahmen wieder aufgenommen werden.
Die Stadtpolizei ist sowieso präsent, die haben dort sicher immer jetzt ein Auge drauf, aber man muss keine Massnahmen mehr treffen, so dass Feuerwehr oder Ambulanz, die ja gestern auch dort waren, noch müssten in der Nähe sein.
Die Kantonspolizei ermittelt jetzt weiter. Zu den Tätern ist im Moment noch nichts bekannt. Klar ist aber schon jetzt.
Die Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren eröffnet, weil Drohungen und die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzen, das ist eine Straftat und die Täterschaft würde auch strafrechtlich belangt werden.
Wie die Strafe denn genau ausfallen würde, hätte Anita Senti noch nicht sagen. Zuerst müsse überhaupt herausgefunden werden, wer die E-Mail verfasst hat und aus welchem Grund.
Der letzte ähnliche Vorfall hat sich letzten März im Sekundarschulhaus Giacometti in Chur abgespielt. Dort ist mit einer Nachricht im Schüler-WC ein Amoklauf angekündigt worden. Auch das hat damals einen grossen Einsatz für die Polizei zur Folge gehabt. Passiert ist aber auch dort zum Glück niemand um etwas. In Chur laufen schon seit Jahren Diskussionen um ein Bauprojekt. Die Waldhaussiedlung, ein Wohnquartier mit älteren Häusern in bester Lage, soll abgerissen werden. Geplant gewesen wäre, dort ein neues Wohnquartier zu bauen. Anwohnende und Sympathisanten der Siedlung haben sich aber dagegen gewehrt. Das Verwaltungsgericht hat darum ein Gutachten in Auftrag gegeben. Das kommt zum Schluss, dass die Siedlung schützenswert ist. Charlotte Kösling mit den Details.
Schon seit Jahren streiten sich Befürwortende und Gegner für Waldhaussiedlung. Der Kanton will die bestehenden Häuser abreißen und ein neues Wohnquartier mit über 120 Wohnungen bauen. Dagegen haben sich aber einige Leute gewehrt. Die Beschwerdeführenden sind der Meinung, dass das Siedlungsgebiet schützenswert sei. Es sei ein spezielles Gebiet, sagt auch der Anwalt der Beschwerdeführenden, der Peter Schneider.
Die Siedlung ist im Inventar für schützenswerte Bauten drin. Und es ist ein Wahrzeichen von Chur. Es ist eine schöne Siedlung mit einer Wiese hinten dran. Und auch hinten dran natürlich so der Palastbau vom Waldhaus. Es ist ein schönes Ensemble, das eigentlich etwas von den wertvollen architektonischen Objekten in Chur ist, ganz sicher.
Darum haben sie gegen den Quartierplan vom Kanton Einspruch erhoben. Er hat das Gefühl, dass der Kanton als Eigentümer vom Boden keine saubere Interessensabwägung gemacht hätte. Sagt der Peter Schneider.
Sie haben einerseits die pekuniären Interessen in den Vordergrund gestellt, haben aber eigentlich ganz vergessen, dass es natürlich auch eine kantonale Aufgabe ist, derartige Baudenkmäler auch zu schützen und zu erhalten. Und dort hat man einfach den Kanton selber auch, meine ich, der Interessenskonflikt, der drin gestanden ist, nicht sauber aufgearbeitet.
Im Verlauf dieses Rechtsstreits haben die eidgenössischen Kommissionen für Natur- und Heimatschutz und für Denkmalschutz ein Gutachten gemacht. In dem sagen sie, dass Zidlig Waldhaus insgesamt als schützenswertes Denkmal erhalten ist. Sie schreiben:
Die Kommissionen kommen zum Schluss, dass die Siedlung Waldhaus von sehr hohem wirtschaftlichem Interesse ist und ihr hohe kulturelle und heimatkundliche Werte innewohnen. Sie ist nach Ansicht der Kommissionen aus ortsbildlicher wie auch aus denkmalpflegerischer Sicht schutzwürdig.
Das heisst, dass der Quartierplan Kadonau nicht kann durchgeführt werden. Die beiden Kommissionen empfehlen den Plan nochmals gründlich zu überarbeiten. Der Kanton schreibt auf Anfrage:
Der Kanton Graubünden nimmt das Gutachten der ENHK und EDK zum Quartierplan Kadonau zur Kenntnis. Dieses Gutachten stellt keinen Entscheid des Bundes dar. Es beinhaltet die fachliche Einschätzung zu einem Teilaspekt der Interessensabwägung und wurde zuhanden des Obergerichts erstellt. Dem zuständigen Obergericht obliegt nun die Beurteilung der damit verbundenen Rechtsfragen im Gesamtkontext. Der Kanton wartet dessen Entscheid ab.
Ein Erfolg für die Anwohnerinnen und Anwohner ist es trotzdem, findet Agnes Caltabiano. Sie setzt sich schon seit über 10 Jahren für den Erhalt von ihrem Daheim ein. Das Gutachten hat bei ihr vor allem etwas ausgelöst.
Einfach eine riesige Freude und auch Erleichterung, weil es wäre so schade, wenn das zerstört worden wäre. Und ja, einfach nur Freude. Und auch, ich finde es auch ganz wichtig, die Entscheid für andere Orte, für andere Gebiete. Ja, dass man sieht, dass man halt nicht einfach über Gesetze hinweg gehen kann. Dass man die respektieren muss. Und auch eigentlich, dass es sich immer lohnt, zum Kämpfen für etwas. Etwas, was einem wichtig ist. Ja. Und was auch für die nächsten Generationen natürlich wichtig ist.
Definitiv entschieden ist mit dem Gutachten noch nichts. Es wird im weiteren Verlauf aber noch eine wichtige Rolle spielen, wie der Anwalt Peter Schneider sagt.
Wie es mit der Waldhaussiedlung weitergeht, entscheidet jetzt das Obergericht. Nach dem Entscheid hätten beide Parteien die Möglichkeit, noch weiter vor das Bundesgericht zu gehen. Graubünden lebt zu einem grossen Teil vom Tourismus. Eine grosse Rolle spielen hier dabei die Hotels. Heute Morgen haben sich Unternehmensleiterinnen und Leiter an der Delegiertenversammlung von Hotellerie Suisse in Davos getroffen. Unter anderem ist das Thema New Work diskutiert worden. Der Noah Böhler war dort und hat nachgefragt, was das New Work überhaupt ist.
Von daheim aus dem Homeoffice arbeiten oder arbeiten ohne strenge Hierarchie, das beides gehört zu New Work. Das ist einfach gesagt, zu arbeiten nach einem modernen Arbeitskonzept. Jemand, der sich damit auskennt, ist Sabine Auciello, Leiterin Administration bei der Kraftgruppe Basel. Sie hat in Davos in einem Podium über New Work diskutiert.
Wir haben einmal eine Umfrage gemacht, was Mitarbeiter am meisten wünschten. Und eine Option war 4 Tage Woche, das heisst aber einfach die gleiche Arbeit in 4 Tagen arbeiten. Das war der Gewinner. Das haben wir dann auch umgesetzt in spezifischen Abteilungen, in der Küche, im Service. Das bedeutet, dass es 11 Stunden arbeiten sind. Das bedeutet, dass wir gesetzliche Rahmenbedingungen haben, die nicht immer einfach sind.
Mit gesetzlichen Rahmenbedingungen meint Sabine Auciello zum Beispiel, dass es genau zu bestimmten Zeiten eine Stunde Pause braucht oder dass die Nachtruhe eingehalten werden muss. Bei dieser ganzen Sache hat sich gezeigt, dass die 4 Tage Woche für gewisse Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut funktioniert. Dabei spiele nicht die Position, die jemand in einer Firma eine Rolle hat, sondern ob sich mit den anderen, die man zusammen arbeitet, abstimmen lässt.
In der Küche gibt es Personen, die sagen, das stimmt einfach mehr für mich. Ich bin froh, wenn ich so arbeiten kann und meine 3 Tage wirklich frei habe. Oder Betriebsleiter, die sich das so einteilen kann, auch mit den Öffnungszeiten des Betriebs, die das sehr gut harmoniert im Team mit seinen Stellvertretungen.
Jemand, der das ähnlich sieht, ist der Julian Matthysen, Junghotelier in der Priva Alpine Lodge auf der Lenzerheit. Er geht in seinem Betrieb sogar noch einen Schritt weiter.
So, ich bin der Meinung, dass es extrem wichtig ist, dass man die passende Person für den passenden Betrieb findet und dass wir eigentlich an zweiter Stelle einen passenden Arbeitsvertrag erstellen. Und das kommt, wie gesagt, auf der zweiten Stelle für uns als Person am wichtigsten.
Damit das funktioniert, werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefragt, wie sie gerne arbeiten möchten. Wenn die Wünsche im Betrieb können umgesetzt werden, passen sich Priva Alpine Lodge an, so der Julia Matthysen. Der grosse Vorteil von New Work liegt darin, dass alles immer effizienter werde. Gerade auch mit der Digitalisierung. Speziell in der Hotellerie müssen wir hier aber aufpassen.
Wir müssen schauen, dass wir nicht zu digital werden. Wir arbeiten in einer extrem schönen, emotionalen Branche. Und ich würde eher sagen, dass wir uns darauf konzentrieren, dass wir immer noch genug Zeit am Gast verbringen.
Das Prinzip von New Work wird häufig als Chance gesehen, weniger zu arbeiten und mehr Freizeit zu haben. Zum Beispiel haben viele Leute eine 80%-Stelle und dafür einen Tag in der Woche frei. Das, um ein besseres Gleichgewicht zwischen Arbeit und sonstigem Leben zu haben. Der Luzi Thomann sieht das ein bisschen anders. Er ist ehemaliger Unternehmer und Vizeverwaltungsratspräsident von Thomann Nutzfahrzeug. Wer gut arbeitet, hat die Balance auch so schon.
Unter dem verstehe ich gesund zu arbeiten. Einen übermäßigen Druck, wenn ich überfordert bin, das ist nicht gut. Und das ist auch wieder Führungssache, um zu erkennen, wo ist vielleicht der Mitarbeiter zu fest belastet, dann muss man Entlastung schaffen.
Die Kunst sei es, die Mitarbeitenden dort einzusetzen, wo ihre Stärken liegen und nicht dort zu plagen, wo sie Schwächen haben.
Alles in allem werde auf die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschaut, so der Luzi Thomann. New Work hat es schon vor 30 Jahren gegeben, neu sei nur der Begriff. Trotz Krieg, Rezension und androhtem Handelskrieg hat Ems Chemie im letzten Jahr gut gewirtschaftet. Das Betriebsergebnis ist um 46 auf fast 540 Millionen Franken gestiegen und Ems hat mehr verkauft. Nur der Umsatz ist um über 5% gesunken. Der Markus Seifert hat bei Ems-Chefin Magdalena Martullo nachgefragt, ob sich die neue Verkaufsoffensive im 2024 schon ausgewirkt hat.
Ja, sehr, es ist ausgezeichnet. Also, auch die neuen zusätzlichen Leute bringen jetzt natürlich ein Geschäft, das wir vorher zum Teil gesehen haben, aber nicht haben können holen, weil einfach die Leute nicht mehr haben können aufs Mal technisch entwickeln. Jetzt kommen wir schneller vorwärts. Wir haben jetzt immer wieder entschieden, eigentlich fast alle paar Monate, dass wir noch mehr Leute anstellen. In Europa leider ein bisschen schwierig, die richtigen Leute zu finden. Wir wären natürlich nicht die, die im Homeoffice arbeiten und nur 36 Stunden und alles Ferien nur machen wollen, sondern wir brauchen auch Leute, die draußen sind, in der Märkte und wirklich die Projekte vorantreiben. In China haben wir ganze Organisationen jetzt erweitert im Verkauf und neue auch die Führung aufgenommen wieder. Und da geht etwas. Es ist Innovation, macht Freude, macht Spass und Ems ist voll gut dabei, also wirklich sehr gut. Andere Firmen bauen ab und wir bauen auf. Und gehen vorwärts.
Europa ist eigentlich immer ein wichtiger Absatzmarkt für die Ems gewesen. Sie haben vorher ein recht düsteres Bild eigentlich entworfen für die Zukunft für Europa. Machen Sie sich schon auch grössere Sorgen?
Sehr grosse Sorgen, vor allem wenn die Schweiz noch so einen EU-Vertrag, der das ganze Recht übernimmt von der EU, auch noch abschliessen will. Also ich sehe, dass jeden Tag die Regulierung, die hohen Kosten, wie die Firmen aufgehen, wie sie verlagern, wie sie nicht mehr investieren in Europa. Das ist unglaublich bei kleinen und grossen Firmen. Aber ich glaube, dass einfach die Restrukturierungen, die sie jetzt machen, die brauchen extrem lang. Es ist alles so rechtlich so geregelt, dass man noch jahrelang verhandelt und zahlt und bis endlich dann Europa kann konkurrenzfähiger werden. Das braucht lang, sogar wenn jetzt die Regierungen, auch wie in Deutschland, bei den Wahlen werden leicht wechseln, glaube ich einfach nicht, dass Europa sich wirklich aufrafft. Und sie müssten jetzt sich aufrappeln und ganz anders dahinter gehen, um wieder konkurrenzfähig zu sein.
Eigentlich leidet die Weltwirtschaft weiterhin unter hohen Rohstoffpreisen. Es geht auch noch die Angst vor Handelskrieg um, von den Grossmächten. Also, wie optimistisch sind Sie eigentlich für die Zukunft, auch global?
Ja gut, es wird immer Handel geben. Es wird auch immer Handel müssen geben. Es lohnt sich auch zum Handeln. Der es besser kann, der billiger ist, sollte es machen. Und aber wenn natürlich gewisse Länder anfangen, ihre Märkte abschotten und wirklich abschotten, tut es eigentlich Europa, weil sie eben nicht konkurrenzfähig sind, dann wird es immer schlimmer. Weil wenn die Firmen eine Konkurrenz einfach nicht mehr haben im Land und nicht mehr spüren, dann wird es noch schlechter. Natürlich, Trump-Politik am Anfang ist ja auch immer alles durcheinander bringen. Ich glaube, es wird nachher dann ruhiger. Aber bis dahin sind natürlich viele verunsichert, auch Konsumenten, aber auch Firmen, die in Amerika investieren wollen. Das ist natürlich nicht ein gutes Klima, wenn ich nicht weiss, wie ich den Rohstoff kaufen kann, zu welchen Zöllen und Preisen und was morgen wieder beschliesst und ändert.
Als SVP-Politikerin haben Sie die Wahl von Donald Trump begrüßt. Jetzt ist er aber so ein bisschen der Elefant im Porzellanladen, schafft viel Verunsicherung. Wird das Auswirkungen haben auf das US-Geschäft von der Ems, wenn die angedrohten Zölle jetzt eingeführt werden?
Also gegen die Schweiz ist ja noch gar nie etwas von Zoll angedroht worden. Wir haben sehr gute Beziehungen und das stärkt uns wieder. Ich bin nicht als SVP-Politikerin, wir haben also da keine Parteiparole, sondern für die Schweiz habe ich es gut gefunden, dass der Trump kommt, weil wir haben gute Beziehungen, wir haben das Freihandelsabkommen sehr weit vorantrieben gehabt und sie wollen es jetzt wieder aufnehmen. Ich glaube, das ist für die Schweiz besser als Demokraten, die immer uns wollen, zwingend Neutralität aufgeben und auf Wohl gesetzt haben und solche Sachen. Und wir haben eben gute Beziehungen. Die EU stösst die USA und Trump immer vor den Kopf. Schon vor der Wahl haben sie immer gesagt, das sei eine Katastrophe, wenn er kommt. Ja, dann muss man sich ja nicht wundern, dass er natürlich dann auch Gegenmassnahmen macht. Und sie auch wieder. Und das ist keine gute Entwicklung. Also ich hoffe, dass das dann auch wieder ruhiger wird.
Silje Wagen, also wieder mit einem Freihandelsabkommen mit den USA. Das hat ja der SVP-Bundesrat Ueli Maurer schon mal probiert, ist dann aber gescheitert. Warum soll es jetzt das mal gelingen?
Nein, er ist überhaupt nicht gescheitert. Also erstens mal hat er, wäre gar nicht verantwortlich gewesen, er war nämlich Finanzminister gewesen. Wir hätten das abgeschlossen, aber nachher ist Covid gekommen, dann ist alles blockiert gewesen und nachher sind die Wahlen gekommen und dann sind die Demokraten gekommen. Wir sind nicht gescheitert, sondern wir haben es nicht mehr können abschliessen, zeitlich. Und man hat gesagt, in der neuen Legislatur schliessen wir es dann gerade ab. Auch die Amerikaner haben das wollen. Und jetzt müssen wir halt dort wieder anknüpfen.
Freihandelsabkommen haben es aber relativ schwer, wenn man die starke Bauernlobby in der Schweiz anschaut. Die wären wahrscheinlich auch stark betroffen von einem Freihandelsabkommen mit den USA. Wären Sie da bereit für ein Bauernopfer?
Überhaupt nicht. Nein, wir haben gerade am Anfang, als wir anfangen zu reden mit den Amerikanern, haben wir schon gesagt, Landwirtschaft ist für uns ein geschütztes Gut. Da verhandeln wir gar nicht. Die Landwirtschaft muss ausgeschlossen sein. Alle Freihandelsabkommen, wir haben jetzt 37, ist Landwirtschaft also nicht betroffen. Das ist Voraussetzung in der Schweiz. Man kann kein Abkommen machen, das die Landwirtschaft betrifft. Und die Amerikaner waren einverstanden bei uns. Wir importieren ein bisschen amerikanisches Fleisch, aber es ist wenig und das kann man ihnen gewähren. Wir arbeiten da immer mit der Landwirtschaft zusammen. Da bin ich zuversichtlich. Das ist nicht schwierig. Das ist einfach. Man muss es einfach machen.
Für die Aktionärinnen und Aktionäre gibt es eine Gesamtdividende von bis mehr als 17 Franken. Für das 2025 erwartet Magdalena Martullo ein leicht besseres Ergebnis und einen leicht tieferen Umsatz. Sonne satt und das mitten in den Bündner Bergen. Der Energiekonzern Axpo will dieses Jahr genau dort mit dem Bau der Solaranlage Nalp Solar starten. Bewilligt ist das Projekt schon eine Weile. Der Noah Böhler hat bei der Axpo nachgefragt, warum es so lange gebraucht hat, bis einmal angefangen wird.
Im letzten Sommer hat der Kanton Graubünden ein Projekt von der Axpo bewilligt. Der Energiekonzern will in der Gemeinde Duietsch die Solaranlage Nalp Solar bauen. Will und nicht hat wollen, weil der Bau erst in diesem Jahr startet. Das, weil zwischen der Baubewilligung und einem Entscheid, Geld ins Projekt zu stecken, weitere Schritte nötig sind. So der Oliver Hugi, Leiter Solar Schweiz bei der Axpo.
Im Nachgang von der Baubewilligung erfolgt eine Spezifikation von der Komponenten von der Anlage, die dann ausgeschrieben werden, um geeignete Baumeister und Lieferanten zu finden. Sobald das die vorliegen, erfolgt ein Förderantrag beim Bund, welcher geprüft wird und anschliessend bestätigt wird.
In der Zwischenzeit hat Axpo eine Partnerin gesucht und die auch gefunden. Die SBB nimmt den Strom von der Solaranlage für die nächsten 20 Jahre ab und setzt ihn für die Stromversorgung von ihren Zügen. Im Ganzen soll Nalp Solar pro Jahr gleich viel Strom erzeugen, wie eine 2000 Haushalte verbrauchen würden. 10% der Anlage müssen schon bis Ende 2025 ans Stromnetz angeschlossen werden. Viel Zeit bleibt also nicht mehr.
Das sind Vorgaben vom sogenannten Solarexpress. Entsprechend werden wir den Baustart, die ersten Vorarbeiten bereits im März fällen und dann ab Mai, sobald das Schneeschmelz einsetzt und der Perimeter vom Schnee befreit ist, werden wir die Anlage errichten.
Der Solarexpress ist das Förderprogramm von der Schweiz, das den Bau von grossen Solaranlagen in den Bergen mit finanzieller Unterstützung für sich treibt. Nalp Solar soll auf etwa 2000 Meter über Meer gebaut werden. Die Axpo hat aber Glück. Der Transportweg für die Materialien sei nämlich trotzdem nicht unschwer, so der Oliver Hugi.
Im Projekt Nalps haben wir den grossen Vorteil, dass es nahe an der Staumauer von der Kraftwerk Vorderrhein liegt. Das bedeutet, wir können dort die Zufahrtsstrasse nutzen und entsprechend für die Logistik die ganzen Komponenten und Konstruktionen direkt mit Fahrzeugen auf den Perimeter zu bringen.
Wenn die Anlage dann fertig ist, hat sie den Vorteil, dass sie vor allem im Winter Strom produziere. Dann, wenn die Schweiz den Strom am meisten brauche. Es bleibe aber nicht nur bei diesem einen Projekt.
Axpo entwickelt nebst Nalp Solar weitere alpine Solarprojekte, wie zum Beispiel die Anlage in Disentis, wo wir vor einigen Wochen die Baubewilligung erhalten haben und nun die nächsten Schritte planen.
Für solche Projekte sagt der Energiekonzern mit anderen Firmen, die Solaranlagen bauen, im Austausch. Wie der Oliver Hugi sagt, werden die technischen Erkenntnisse untereinander weitergehen und so können sie voneinander profitieren.
Damit man mit dem Projekt im knappen Zeitplan bleibe, sind Massnahmen getroffen worden. Unter anderem könnte Axpo für die ersten 10% vom Strom die bestehende Schaltanlage vom Kraftwerk Vorderrhein brauchen. Das wäre es für heute von unserem Infokompakt. Das nächste gibt es dann am Montag nach um 5 Uhr nur hier auf Radio Grischa. Am Sonntag gibt es dann auch noch Aktuelles aus der Region. Wir sind am Abstimmungssonntag für euren Einsatz und melden die neuesten Resultate und Ergebnisse. Mein Name ist Livio Biondini. Danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende. Ciao zusammen.
Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.